ARD. SWR Kultur. Forum.
Privilegiert oder benachteiligt, was verdienen unsere Beamten? Mein Name ist Klaus Heinrich. Die Berliner Beamtinnen und Beamte haben jahrelang zu wenig Geld bekommen. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts wird den Steuerzahlern vermutlich teuer zu stehen kommen. Und es befeuert alte Debatten. Warum sind Beamte eigentlich unkündbar? Warum dürfen sie nicht streiken? Ist deren Altersversorgung noch zeitgemäß? Darüber dürfte auch in der vorgezogenen Rentenkommission der Koalition gestritten werden. Und brauchen wir tatsächlich über 5 Millionen Staatsdiener, von denen 1,7 Millionen verbeamtet sind? Darüber diskutiere ich in diesem SWR-Kulturforum mit Thorsten Arzelehm, Geschäftsführer der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, mit Professor Dr. Matthias Mietsch, er lehrt an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg, und Kai Rosenberger ist bei uns, Vorsitzender des Beamtenbundes Baden-Württemberg, BBW. Viele grundsätzliche Fragen wollen wir heute diskutieren, aber beginnen mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe. Das hat kürzlich entschieden, dass das Land Berlin einen Großteil seiner Beamtinnen und Beamten in den Jahren 2008 bis 2020 zu wenig Geld gegeben hat. Betroffen sind vor allem Beamte der unteren Besoldungsgruppe A. Herr Mietsch, was wird die Korrektur dieses Unrechts den Berliner Steuerzahler kosten?
Sie meinen jetzt in finanzieller Höhe?
Ja, erstmal finanziell.
Da kann ich Ihnen keinen Millionenbetrag nennen, aber sicherlich viele Millionen. Es ist natürlich jetzt die Frage, wie Sie dann im März 2027 dann diese gesetzliche Regelung dann machen. Aber mit Sicherheit wird es in die Richtung gehen, dass man eben die Grundbesoldung anheben muss. Und ohne dann weitere Komponenten wie die Kinder damit das auffangen, sondern eben im Hinblick auf die Grundgehaltstabellen in allen Besoldungsgruppen dann eine entsprechende Anpassung vornehmen muss.
Wird es auch eine Nachzahlung geben? Ich habe gelesen, dass diejenigen, die nicht geklagt haben seinerzeit, nicht mit einer Nachzahlung juristisch rechnen dürfen.
Das ist die gängige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes im Hinblick auf Nachzahlungsansprüche eines Beamten, nämlich dass man das in dem Haushaltsjahr geltend machen muss, in der Regel eben durch einen Widerspruch. Und dadurch dann eben ab dem Zeitpunkt, ab dem Haushaltsjahr, wo man den Widerspruch eingelegt hat, nur dahingehend eine Nachzahlung.
Vermutlich wird es doch politisch gar nicht zu halten sein, dass nur bestimmte Leute eine Nachzahlung bekämen und andere nicht. Das wäre ja undenkbar, oder?
Nein, das ist gängige Praxis. Das wird auch in Baden-Württemberg, wir haben ja auch immer wieder Nachzahlungsfälle in den letzten Jahren gehabt. Also gängige Praxis hält auch letztendlich, dass man eben auch als Beamter verpflichtet ist, seine Ansprüche gegenüber seinem Dienst dann geltend zu machen. Und das wird eben durch den Widerspruch Einlegung gewahrt, die Fristwahrung. Und deswegen sind es in der Tat sehr viele Beamte, die es nicht rückwirkend nachgezahlt bekommen werden, sondern erst ab dem Zeitpunkt, wenn die Gesetzesänderung eintritt. Deswegen ist das eine Frage auch der finanziellen Höhe, wo Sie gefragt haben. Ja. Es kommt natürlich darauf an, wie hoch der Anteil der berechtigten Nachzahlungsbeamten ist. Und wenn der halt überschaubar groß ist, dann ist zumindest rückwirkend gar nicht so hoch der Betrag.
Egal ob Berlin oder Baden-Württemberg, Herr Rosenberger, werden Staatsdiener Ihrer Meinung nach generell unterbezahlt?
Verglichen mit Ihrer Ausbildung, Sie haben in der Regel eine sehr qualifizierte Ausbildung, wenn wir uns überlegen, dass ungefähr 75% der Beamtinnen und Beamte in Baden-Württemberg haben einen Hochschulabschluss. Das heißt, der gesamte gehobene Dienst und der höhere Dienst. Bekommen Sie verglichen mit der Privatwirtschaft sicherlich deutlich weniger Gehalt. Und deshalb habe ich mich persönlich auch sehr über dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil gefreut. Das ist zum dritten Mal, dass sich das Bundesverfassungsgericht als unser höchstes Gericht über die Besoldung Gedanken machen muss. 2015 zum ersten Mal am 5. Mai, dann zweimal am 4. Mai 2020 und jetzt. Und jedes Mal, wenn sich das Bundesverfassungsgericht erneut mit derselben Sache befassen muss, kann man davon ausgehen, dass sie etwas konkreter werden. Und diese Fortentwicklung des Urteils, früher haben wir immer gesagt, also seit 2015 wissen wir, dass 15 Prozentpunkte Abstandsgebot zur Grundsicherung die Mindestbesoldung dargestellt hat. Jetzt sagt das Bundesverfassungsgericht für uns alle überraschend, dass man 80% des Medianeinkommens nimmt. Und ich finde es deutlich besser, da leichter zu überprüfen. Wenn wir vom Beamtenbund aus gerechnet haben, wird jetzt möglicherweise eine Besoldung verfassungswidrig, dann taten wir uns sehr schwer, die ganzen Parameter, die die Grundsicherung darstellen, abzurufen. Oft stehen die 12 Monate, 15 Monate nach Ende des Kalenderjahres noch nicht fest. Aber 80% des Medianeinkommens, das ist sehr leicht zu rechnen. Und deshalb wissen wir und gehen ganz fest davon aus, dass dieses Urteil nicht nur direkte Auswirkung für Berlin hat, sondern für alle Besoldungsgesetzgeber. Das heißt für den Bund, für die 16 Bundesländer und natürlich auch für die Kommunalbeamten, die ja am TVL, am Tarifvertrag der Länder hängen, ja, und deshalb auch immer hier Schritt halten.
Medianeinkommen sollten wir kurz noch erklären. Das ist so die Mitte derjenigen, der Einkommen, die es gibt und daran gemessen 80%. Richtig interpretiert?
Genau. Ich mache immer das Beispiel, wenn wir 11 Leute im Raum haben und das Durchschnittseinkommen ausrechnen wollen, dann addieren wir das Einkommen der 11 Personen auf, teilen es durch 11, dann hätten wir das Durchschnittseinkommen. Das Medianeinkommen ist das Einkommen der 6. Person, wenn man es ordnet, der Höhe nach.
Genau, dann haben wir das auch noch geklärt. Also es ist sicherlich dann mehr als die 15% Abstand zum Bürgergeld, vermutlich.
Ja, in weiten Teilen ja, aber es muss nicht zwingend sein. Dadurch, dass wir ein sehr unterschiedliches Medianeinkommen haben, also ganz oben liegt Bayern, gefolgt von Baden-Württemberg. Und ganz unter beim Medianeinkommen sind die Länder Sachsen-Anhalt, Thüringen und Bremen. Und wenn wir wissen, dass wir zwischen Thüringen und Bayern ganz grob für eine vierköpfige Familie 23% Differenz haben beim Medianeinkommen, dann wissen wir jetzt auch, früher gab es Bürgergeld als Grundsicherung, das war bundeseinheitlich gleich hoch. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, wenn es nach einem Medianeinkommen geht, dass die Mindestbesoldung in den einzelnen Bundesländern schon deutlich voneinander abweichen kann. Das ist neu.
Wenn bei den unteren Soldgruppen, Herr Alsleben, nachgelegt wird, dann werden wohl auch die Besserverdiener und auch die Angestellten mehr haben wollen. Kommt da ein Dominoeffekt auf uns zu, zumindest erstmal auf die Berliner?
Ja, sicher, so sieht's aus. Also man orientiert sich ja auch bei der Beamtenbesoldung am öffentlichen Dienst und auch an den Gehaltsbändern. Und das ist ganz klar, man kann nicht nur unten nachbessern, sondern da wird der Druck sofort kommen von Herrn Rosenberger und anderen, da zu sagen, das muss durchgezogen werden bis oben. Wobei ich sagen muss, ich kann es in gewisser Weise für Berlin verstehen, denn hier ist ja eine besondere Konkurrenzsituation. Hier hat man ja die Bundesbeamten gleich von der Regierung und das ist schon ein dramatisches Gefälle für ähnliche Aufgaben, wie man im Bund verdient mit Ministerialzulage und so weiter und im Land. Also ich kenne ja Leute, die sind gewechselt und die sagen, sie haben als Staatssekretär in Berlin nur unwesentlich mehr verdient als vorher als B3-Referatsleiter im Bund. Also da ist schon ein erheblicher Unterschied, aber ich habe ja eher eine grundsätzliche Auffassung, was man mit Verbeamtungen machen sollte, die davon abweicht.
Da kommen wir noch später noch drauf zu sprechen, als wir versprochen. Vielleicht noch zum Hintergrund zu erklären. In Berlin herrschte ja zu der Zeit, als diese Beamtenregelungen eingedämpft wurden und auch neue Stellen nicht ausgeschrieben wurden, insbesondere im Lehrkörper, zur Zeit der rot-roten Koalition unter Klaus Wowereit. Und der Finanzsenator, der das zu verantworten hatte, heißt übrigens Thilo Sarrazin. Das nur noch mal als Erklärung für unsere Hörer. Eben ist das Stichwort Bremen gefallen. Dort steht ein ähnliches Urteil an wie in Berlin. Und es gab ja schon im Jahr 2020, Herr Mietsch, eine Entscheidung, nach der Bundesbeamte, Richter und Soldaten zu wenig bekommen haben. Die Korrektur kostet den Bundesinnenminister schätzungsweise 1,2 Milliarden Euro. Ein Verfahren, das noch nicht so richtig in der Öffentlichkeit kommt. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Wird dieses Geld tatsächlich aufgebracht werden müssen?
Die Rechtsprechung wurde im Endeffekt natürlich so, also kann ja auch in Baden-Württemberg vor allem drüber reden, dass sie ja da die Rechtsprechung aus 2020 vom Bundesverfassungsgericht ja erfasst worden ist, das Finanzministerium sich damit befasst hat und verschiedene Rechenwege ausgerechnet hat, wie man das entsprechend umsetzen kann. Und man hat sich eben nicht für die Variante entschieden, alle Besoldungsgruppen anzuheben, sondern eben durch die Kinderkomponente, also durch den Familienzuschlag, da eben für diejenigen, die mit mehreren Kindern ausgestattet sind, über diese Kinderkomponente dann die amtsangemessene Alimentation herbeizuführen. Also das ist aber auch nicht so, dass das Bundesverfassungsgericht in seinen Entscheidungen klar sagt, welchen Weg muss jetzt gegangen werden, sondern es gibt eben den Gesetzgeber,
den Rahmen nur vor, ne, dass die jetzt existierende Rechtsprechung eben nicht oder die existierende Besoldungsausgestaltung eben verfassungswidrig ist, aber den Weg, wie die dann verfassungsgemäß herbeigeführt werden kann, ne, das obliegt den Landesparlamenten eben auf Vorlage der jeweiligen Finanzministerien. Ne, deswegen, es wurde sicherlich nicht so umgesetzt, die Rechtsprechung im Jahr 2020, dass sie eben zu verfassungskonformen Regelungen geführt hat. In Baden-Württemberg unzählige Widersprüche, die sich ja eben gerade mit der wohl nicht verfassungskonformen Umsetzung durch das Finanzministerium Baden-Württemberg befinden.
Also ich würde hier auch noch gern was anmerken wollen. Den Druck, den Sie vorher angesprochen haben, Herr Heinrich, den Druck, andere Besoldungsgruppe anzupassen, den Druck macht hier das Bundesverfassungsgericht. Denn bereits im ersten Urteil vom 5. Mai 2015 wurde ganz klargestellt, dass es ein Abstandsgebot zwischen den Besoldungen gibt. Der Beamte wird grundsätzlich bezahlt nach seiner Aufgabe, nach seiner Funktion, nach seiner Verantwortung. Und wenn wir, wie in der Vergangenheit leider öfters passiert, zum Beispiel bei der Tarifübertragung Sockelbeträge 1:1 übertragen haben, und wir als Gewerkschafter waren da früher ja dafür, weil wir gesagt haben, unser Herz gilt ja besonders den unteren Lohngruppen. Dann hat es aber dazu geführt, dass wenn ich einen Sockelbetrag übertrage, dass die untere Besoldungsgruppe relativ mehr bekommt, sodass es eine Stauchung in der Tabelle gab. Die sind näher zusammengerückt. Und genau das ist nicht erlaubt. Und deshalb wird der Druck sein, dass wenn die Mindestbesoldung bei der unteren Besoldung nicht erreicht ist, muss man automatisch die höhere Besoldungsgruppe auch anheben. Dies gilt aber definitiv nicht für den Angestelltenbereich, sondern nur für den Beamtenbereich. Und deshalb war auch damals unsere Forderung nach dem ersten Urteil 2015 und auch nach der zweiten Urteile vom 4. Mai 2020, dass wir gesagt haben, so wie es der Herr Mitsch gesagt hat, wir müssen eigentlich die Tabelle anheben. Und dann hat man gerechnet im Finanzministerium. Die rechtssicherste Variante wäre es gewesen, einfach alle Besoldungstabellen anzuheben, bis das 15-prozentige Abstandsgebot gewährleistet gewesen wäre. Das hätte aber 2,9 Milliarden Euro gekostet. Das war zu teuer. Und dann hat man sich Tricks überlegt. Der erste Trick war mit diesem dritten Kind, dass man hier diese Familienzuschläge, die kinderbezogenen, deutlich erhöht.
Der letzte 1.000 Trick, Euro im Monat.
Genau, fast 1.000 Euro. Mhm. Der letzte Trick war, dass man zum 1.1.2024 ein fiktives anrechenbares Partnereinkommen eingeführt hat. Das haben nicht alle Bundesländer gemacht, aber doch sehr viele. Aber durch diese Tricks gelingt es immer wieder, die Rechtsprechung zumindest mal eine Zeit lang so anzuwenden, dass es kostengünstig ist, bis dann eben das Bundesverfassungsgericht wieder sagen wird, das ist verfassungswidrig, so war es nicht gemeint.
Aber mehr noch als das Berliner Urteil befeuert der Rentenstreit und auch die Debatte über die Pensionskosten. 72% für Beamtinnen und Beamte stehen 48% bei der gesetzlichen Rente gegenüber, Herr Rosenberger. Ein gewaltiger Niveauunterschied, der Neid und manchmal auch Unverständnis provoziert. Ist dieses Pensionsprinzip beim Berufsbeamtentum Ihrer Meinung nach noch zeitgemäß? Denn darüber wird jetzt auch diskutiert werden in der Rentenkommission mutmaßlich.
Die Pension rührt aus dem Alimentationsgrundsatz. Der ist ja im Grundgesetz verankert, Artikel 33 Absatz 5. Da werden diese hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums gesichert und auch sollen fortentwickelt werden. Die gibt es ja seit der Weimarer Verfassung, seit 1919. Hier ist von einer sogenannten Vollversorgung die Rede. Das heißt, der Beamte soll finanziell unabhängig sein mit seiner Familie, damit er auch der Korruption nicht anfällig wird. Und wenn wir, ich habe es ja vorher schon mal gesagt, wenn wir jetzt vergleichen, dass hier in Baden-Württemberg zum Beispiel 75% aller Beamtinnen und Beamte einen Hochschulabschluss haben und dann schauen wir mal an, wie ist denn das Gesamtgefüge aller Arbeitnehmer in ganz Deutschland inklusive öffentlichen Dienst, dann haben wir ungefähr 30-35% hier mit einem Hochschulabschluss, also ein deutlich höherer Anteil im öffentlichen Dienst. Und wenn dann die Bild-Zeitung und andere Blätter oft im Sommerloch vergleichen, die sogenannte Eckrente, Durchschnittsrente mit der Durchschnittspension, dann ist es natürlich Äpfel mit Birnen verglichen. Denn die gesetzliche Rente, die Leistung aus der gesetzlichen Rente, das entspricht einer sogenannten Grundversorgung. Das hat die Rechtsprechung aus Bundesverfassungsgericht schon öfters klargestellt. Diese Grundversorgung, die sollte aufgestockt werden durch eine private Altersversorgung und eine betriebliche Altersversorgung. Und dann haben wir in Summe eine Vollversorgung. Und diese Vollversorgung, die wird dem Beamten nach dem Grundgesetz gewährleistet, nicht nur bis er aufhört zu arbeiten, sondern bis zum Tod. Alimentation endet mit dem Tod.
Das heißt, da frage ich jetzt mal den Herrn Mitsch nach, bevor Herr Alsdem bestimmt eine Gegenrede vorhat. Herr Mitsch, wie sieht das rechtlich aus? Das ist im Grundgesetz wie fest gemeißelt, da kann man nichts machen, also selbst wenn man wollte.
Also es ist halt eine Verfassungsnorm, Artikel 33 Grundgesetz. Es fällt nicht unter die Ewigkeitsklausel. Ne? Dieser Artikel 33, Ewigkeitsklausel, ist nur der Artikel 1 und 20 Grundgesetz. Könnten Sie mit einer qualifizierten Mehrheit, Bundestag und Bundesrat, ne, also Zweidrittelmehrheit, dann wäre es möglich, Änderungen, ne, in diesem Grundgesetz Artikel 33 Absatz 5 vorzunehmen. Zumindest mal punktuelle Änderungen. Ich würde jetzt aber auch gar nicht so weit gehen und zu sagen, dass das völlig ausgeschlossen ist, den Beamten in eine gesetzliche Rentenversicherung hineinzunehmen. Er könnte auch, er zahlt ja auch eine private Krankenversicherung, also Versicherungsbeiträge leistet ein Beamter auch. Nur das Entscheidende ist dann, dann würde er eben von seiner Rente, ich sag mal 2000 Euro bekommen, dann müsste der Dienstherr eben nochmal 1500 Euro drauflegen. Damit dann eben amtsangemessen alimentiert ist. Wenn Sie also den Weg des Beamten in die Rentenversicherung machen würden, würde es trotzdem weiterhin dann das Versorgungssystem brauchen. Und dann müsste man dann halt aufstocken, was eben dann für die amtsangemessene Alimentation eines Ruhestandsbeamten dann eben erforderlich ist. Zwar füllen Sie mal temporär, sage ich mal, ich sage auch nur temporär, die Rentenkasse dadurch, dass ein Beamter mit einzahlt. Staatliches Geld wird gar nicht gespart, ne? Natürlich, weil der Staat natürlich dann den Beamten dann nebenher noch alimentieren muss. Und dann müssen Sie natürlich sehen, wenn man einzahlt, wird auch irgendwann mal ein Anspruch daraus gehen. Und die Beamten leben natürlich im Durchschnitt deutlich länger wie ein bisheriger Rentenversicherter. Also wissen Sie, die machen den Topf dann auch wieder leer.
Als Leben.
Ja, also erstmal das Letztgesagte ist sehr wichtig in dieser Debatte um die Rente. Wenn immer alle sagen, die Beamten sollen da in die Rentenversicherung rein, das bringt dem Rentensystem erstmal nichts. Im Gegenteil, haben wir ja gerade gehört, wenn Beamte länger leben, dann haben sie eigentlich auch mehr Auszahlungsanspruch.
Ja, aber Entschuldigung, erstmal zahlen die ja ein. Also wenn man die neuen Beamten nehmen würde und die kommen erst in 30, 40 Jahren in den Genuss.
Gut. Ich komme ja gleich drauf, aber es entlastet nicht bei dem demografischen Problem. Das steht, glaube ich, fest, sondern es belastet. Aber es ist natürlich die Gerechtigkeitsfrage. Viele Leute, die jetzt durchaus vielleicht auch Verständnis aufbringen, wenn man sagen, okay, in der Demografie müssen wir die Generationengerechtigkeit herstellen, indem wir die Älteren und die Jüngeren gleichermaßen belasten, dann sagen die aber komischerweise, die Beamten sind immer außen vor. Das heißt, wenn wir einen Frieden hier herstellen wollen über eine Rentenreform, dann müssen wir uns eine Lösung für die Beamten überlegen. Und ich finde hier den Vorschlag zu sagen, wir ergänzen das dann um eine betriebliche Altersversorgung gut, weil die betriebliche Altersversorgung kapitalgedeckt ist. Das heißt, da hätten wir nicht das Problem, was wir jetzt haben, dass es entweder in Pensionsrückstellungen geht, die dann geplündert werden, wie in Rheinland-Pfalz oder in anderen Ländern, oder auch vielleicht gar nicht ausreichend sind. Oder ansonsten eben künftige Haushaltsgesetzgeber belastet werden mit Pensionen von früheren Verbeamtungen. Also das ist das eine. Und das andere ist, warum? Klar, wir können Artikel 33 nicht so leicht ändern, aber warum brauchen wir denn noch Beamte? In den meisten Funktionen beim Staat gibt es ja jetzt schon Angestellte und Beamte. Und wir gehen ja mal nicht davon aus, dass die Angestellten korrupter sind als die Beamten. Insofern gibt es ja jetzt schon Beispiele, dass es anders ist. In den Kommunen sind die große Mehrheit der Beschäftigten sind Tarifbeschäftigte und nicht Beamte. Und ich finde, bis auf ganz wenige Kernaufgaben, Polizei, Justiz, könnten alles auch Angestellte sein, zumindest bei Neueinstellungen.
Herr Rosenberger, jetzt sind wir schon beim Eingemachten. Sie sind sicherlich völlig anderer Meinung. Wir brauchen die Beamten und wir brauchen auch nicht weniger, sondern eher mehr, oder?
Wir müssen uns schon überlegen, was wollen wir für Deutschland? Wollen wir einen funktionierenden Staat, das heißt eine funktionierende Verwaltung? Oder wollen wir gegebenenfalls Verhältnisse haben, wie wir sie in manchem Sommer schon in Italien gesehen haben, in Spanien? Oder wenn die Gelbwesten ganz Frankreich lahmlegen? Also der Beamtenstatus an sich ist kein Selbstzweck. Und sogar der Herr Alsleben führt hier an, dass man im zwingend hoheitlichen Bereich auf die Beamtenschaft gar nicht verzichten kann. Denn man mag sich ja gar nicht vorstellen, wenn Tarifverhandlungen sind und die Polizei und die Steuerverwaltung würde streiken, das mag ja keiner.
Steuerverwaltung wäre gut.
Ja, aber wenn wir uns mal ein Stück weit zurückerinnern, Heidi Simonis hat es ja mal versucht, ich meine, das war 1995, 96 bis 2000, dass man zum Beispiel die Lehrkräfte nicht verbeamtet. Ist ja also kläglich gescheitert, dieser Versuch.
Berlin auch.
Hat dann Berlin und auch neue Bundesländer haben es auch versucht am Anfang nach der Wiedervereinigung. Aber bei Heidi Simonis war es so, dass nicht nur zu wenig Lehrkräfte sich beworben haben für den Schuldienst, sondern es war auch so, dass mit 120 Millionen Euro mehr ein Haushaltsmittel kalkuliert werden musste. Denn der Tarifbeschäftigte kostet erstmal Sozialversicherung. Und wenn Sie erstmal, und vorher kam mir das Beispiel, wenn man der Beamte jetzt in die Renteversicherung einzahlen würde, dann müsste man da eine betriebliche Altersversorgung dazu aufbauen. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn er dann aber in die gesetzliche Renteversicherung einzahlen würde, dann gibt es einen Arbeitgeberanteil, den muss erstmal der Dienstherr, also das Land oder der Bund zahle, und dann gibt es auch noch einen Arbeitnehmeranteil. Und wenn Sie dann wollen, dass der Beamte den Arbeitnehmeranteil zahlt, der ja jetzt bereits weniger netto verdient als vergleichbar qualifizierte Menschen in der Privatwirtschaft, dann müssten Sie den Bruttolohn um diesen Arbeitnehmeranteil auch noch einmal aufstocken. Also es kommt deutlich teurer. Und nochmal, wenn man dann bei Tarifverhandlungen, wenn ich mir das vorstelle, wenn jetzt die Lehrer zu großen Teilen nicht mehr verbeamtet wären und wir würden die Schule bestreiken, da haben sie nicht nur die Schüler auf Seite dieses Vorschlags, da haben sie vor allem die Eltern gegen diesen Vorschlag. Das will sich keiner vorstellen.
Herr Rosenberger, wenn ich da kurz einhaken darf. Also erstmal ist es ja schon so, dass in den Kommunen jetzt schon fast 90% Tarifbeschäftigte sind. Also so schlimm kann das ja alles gar nicht sein. Da funktioniert die Verwaltung ja auch. Oder würden Sie sagen, weil da so wenige Beamten sind, ist das keine funktionierende Verwaltung? Das denke ich ja nicht.
Wenn wir aber beim TVÖD, Bund und Kommune, die Tarifbeschäftigte hängen im TVÖD, wenn wir da streiken, dann haben wir ja das Glück bei TVÖD, dass wir hier die Müllmänner haben, dann haben wir die Kindertagesstätten, und dann haben wir die Busfahrer. Diese drei Bereiche, da tut es besonders weh. Da sind wir ja gar nicht gezwungen, der Kommune zu sagen, die Tarifbeschäftigten mögen streiken. Das machen wir nur mal im Einzelfall. Wenn wir aber im Länderbereich, wo wir nicht ganz so streikstark sind, also das eine gebe ich Ihnen mein Wort drauf, wenn die Lehrer dann nur noch Tarifbeschäftigte sind und dieses nur noch jetzt bitte in Anführungszeichen, dann legen wir die Schulen lahm, das verspreche ich Ihnen. Und dann machen wir das aber regelmäßig bei jeder Tarifauseinandersetzung. Und
das also will keiner. Diese Bedrohung eines Gewerkschafters gegen den Bildungsstandort Deutschland finde ich schon bemerkenswert. Ich möchte Ihnen sagen, ich bin ehrenamtlich bei einem freien Schulträger, der gemeinnützig ist. Dort gibt es natürlich nur Tarifbeschäftigte, die verdienen auch etwas weniger als beim Staat. Wir haben überhaupt keine Probleme, die Stellen zu besetzen. Wir haben fast keine Vakanzen, im Gegensatz zu den anderen Berliner Schulen hier, die vom Staat sind. Und bei uns wird nie gestreikt. Also das muss auch nicht so sein. Ich glaube, dass Lehrer sehr verantwortlich damit umgehen und dass das auch noch was anderes ist, als wenn man einen Metallbetrieb oder sonst was bestreikt, wenn man Schüler bestreikt. Aber wir haben ja nicht viele Streiktage in Deutschland. Da sind wir ja zum Glück durch die Tarifpartnerschaft relativ befriedet und milde. Das finde ich ist so ein Totschlagargument. Ich komme nochmal zurück auf die eigentliche Kernsache. Natürlich ist es für den aktuellen Haushaltsgesetzgeber keine Einsparung, wenn man Angestellte nimmt. Man muss Sozialabgaben zahlen, man muss vielleicht die Betriebsrente zahlen, aber es ist über das gesamte Leben natürlich doch günstiger, weil sie eben nicht diese unendlichen oder sehr hohen Pensionslasten haben. Das ist ja, wir lügen uns doch in die Tasche. Wir machen es jetzt schön billig, holen uns Beamte und irgendwann in 30 Jahren müssen dann die Nachfolger der jetzigen Politiker gucken, wie sie mit den Kosten klarkommen. Und das ist nicht in Ordnung. Und da wäre ich dafür, dass man sich ehrlich macht, stellt die Leute so ein, wie wir sie gerade brauchen, eben als Angestellte. Und dann gibt es einen weiteren ganz entscheidenden Vorteil. Wenn Sie eine Behörde dicht machen, dann müssen Sie die Beamten irgendwo anders unterbringen. Wenn Sie Angestellte haben, können Sie sagen, die Behörde wird aufgelöst, also werden auch die Angestellten freigestellt und die können dann woanders im Markt tätig werden. Das haben wir ja bei der Post gesehen, da waren ja immer noch Beamte bis zum Schluss. Das hätte man natürlich alles viel besser regeln können.
Privilegiert oder benachteiligt, was verdienen unsere Beamten? Darüber diskutieren wir in diesem SWR-Kulturforum mit Thorsten Alsleben, mit Matthias Mietzsch und mit Kai Rosenberger. Eine Zahl, 90 Milliarden Euro kosten derzeit die Ruhegelder den Staat. Tendenz natürlich steigend, weil ja pro Jahr, glaube ich, 60.000 Beamte in den Ruhestand gehen, also die Boomer-Generation. Nicht nur bei der gesetzlichen Rente, sondern eben auch bei den Pensionskosten. Das ist schon mal ein Fakt. Aber lassen Sie uns mal bei der Aufteilung bleiben. Welche Stellen sind denn tatsächlich hoheitlich? Und das ist ja die Definition sozusagen des Beamtentums. Lehrer sind Lehrer, Herr Rosenberger. Machen die einen hoheitlichen Job, weil sie darüber entscheiden, ob Kinder versetzt werden von einer Klasse in die andere oder was wäre die Begründung?
Also bei Polizei, Steuer und Justiz, glaube ich, sind wir alle einer Meinung, dass es hoheitlich ist. Mhm. Bei Lehrer gibt es tatsächlich unterschiedliche Auffassungen. Die Auffassung des Deutschen Beamtenbunds, die ich selbstverständlich teile, ist, ja, Bildung ist eine hoheitliche Aufgabe. Mhm. Wenn Sie mal dran denken, dass Abiturprüfungen abgenommen werden, dass Zeugnisse ausgestellt werden, Bildung ist für uns tatsächlich eine hoheitliche Aufgabe.
Und wieso gibt es dann Schulen in freier Trägerschaft?
Privatschulen, für die Sie dann sehr viel mehr Geld zahlen, ja, die gibt es tatsächlich. Und wenn Sie vorher, Herr Alsleben, das Berufsbeamtentum grundsätzlich ist ja auf Lebenszeit ausgelegt, grundsätzlich. Und es gibt seriöse Berechnungen, dass der Beamte Zeit seines Lebens nicht teurer ist als der Tarifbeschäftigte. Wenn der mit 20 oder mit spätestens 25 anfängt zu arbeiten und wenn er dann bis 67 arbeitet, dann sind es 45 Jahre und mehr im aktiven Dienst, wo er deutlich günstiger ist. Und wenn er dann nur 15 bis 20 Jahre lebt, wo er etwas teurer ist, dann ist er in der Gesamtsumme nicht teurer, sondern eher sogar günstiger als ein Tarifbeschäftigter.
Ja, der kriegt ja fast das Doppelte an Altersversorgung im Vergleich zu einem Rentner.
Trotzdem, genau, trotzdem ist es so.
Also das, ich möchte da jetzt nicht unbedingt bitte hineinstoßen und sagen, dass der Beamte günstiger ist. Also selbst als Beamtenlobbyist, wo ich natürlich dann auch bin, in meiner Aufgabe, die Beamten auszubilden, das ist nicht wahr. Ne? Da kommt ja noch Beihilfezahlung, dann kommt Hinterbliebenenversorgung. Also wer wirklich, und die Kinder müssen ja auch noch dann eben beihilfemäßig abgedeckt werden. Also sicherlich stimmt das nicht, dass der Beamte günstiger ist. Da muss man sich ehrlich machen und sagen, das stimmt nicht. Aber wir müssen uns natürlich schon rechtskonform verhalten. Und es steht halt in unserer Verfassung drin, hoheitsrechtliche Aufgaben sind von Beamten zu machen. Artikel 33 Absatz 4, ganz klar. Und die Entwicklung, die Sie jetzt so in die Richtung gehen, machen wir dann die hoheitlichen Aufgaben etwas kleiner von der Definition, ist ja aber gerade in die andere Richtung gegangen in der Rechtswissenschaft in den letzten Jahrzehnten. Denn früher war das so, dass man nur die Eingriffsverwaltung hoheitsrechtlich gesehen hat. Aber das wird ja den Aufgabenerfüllung des Staates nicht gerecht. Auch Leistungsverwaltung ist hoheitsrechtlich. Denn wenn Sie Entscheidungen treffen über Kindergeld oder Entscheidungen treffen über Staatsangehörigkeitsrecht, über Ausweisungen, alles das, was auch Kommunen leisten, das sind doch hoheitsrechtliche Aufgaben, wenn Sie Entscheidungen über den Pass oder über ja auch Gewährung und Sozialhilfe und diese ganzen Leistungen erbringen.
Ja. Eine Frage, Herr Professor Mitsch, dann sind also die 63% Angestellten des Bundes und die Angestellten bei der Bundesagentur für Arbeit, die Leistungen ausgeben und die fast 90% Angestellten der Kommunen, sind die dann alle verfassungswidrig?
Das ist eine verfassungswidrige Praxis, die diese Dienstherren begehen. Das Problem ist nur, dass dieses Recht aus dem Artikel 33 Absatz 4 kein subjektives öffentliches Recht darstellt. Das heißt, man kann sich nicht einklagen. Mhm. Erfolgreich. Ne? Ja. Also derjenige, der nicht verbeamtet wird, obwohl er alle persönlichen Voraussetzungen erfüllt, das ist natürlich auch noch eine Kiste. Also Sie müssen natürlich die Laufbahnbefähigung auch haben, sonst können Sie ja gar nicht verbeamtet werden.
Das also grundsätzlich ist es so, dass die hoheitliche Aufgabe durch die Beamtenschaft übernommen werden soll. Aber dem Dienstherr steht es trotzdem frei. Er kann natürlich auch im Polizeibereich, im Justizbereich und im Steuerbereich Tarifbeschäftigte einsetzen. Und das eine möchte ich mal klarstellen, Herr Professor Mitsch und Herr Alsleben, wenn ich hier sage, dass es seriöse Berechnungen gibt, nachdem der Beamte nicht teurer ist als der Angestellte, dann dürfen Sie mir das glauben. Ich möchte mal ein Beispiel geben. In der Justizverwaltung, in der Polizeiverwaltung und in der Steuerverwaltung, wenn Sie einen haben im gehobenen Dienst, dann fängt der zwar jetzt bei uns in Baden-Württemberg mit A10 an, in einem anderen Bundesländer fängt der mit A9 an. Wenn Sie einen Tarifbeschäftigter haben, der dann in der Steuerverwaltung zum Beispiel eine Außenprüfung vornimmt, zum Beispiel eine Einkommensteuerveranlagung vornimmt, dann wird der sofort mit Entgeltgruppe 12 bezahlt, weil so sein Dienstposten bewertet ist. Wenn er als Beamter angefangen hat, dann war er bis vor kurzem und in allen anderen Bundesländern schon bis heute so, wird er mit A9 besoldet. Dann geht es viele Jahre, teilweise Jahrzehnte, bis er endlich mal in seiner Besoldung ankommt, mit der sein Dienstposten bewertet wird. Das fließt alles mit in diese Berechnung ein, wenn wir vergleichen, was kostet uns ein Beamter und was kostet uns ein Tarifbeschäftigter.
Privilegiert oder benachteiligt, was verdienen unsere Beamten? Darüber diskutieren wir in diesem SWR-Kulturforum mit Thorsten Alsleben, mit Matthias Mietsch und mit Kai Rosenberger. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann fordert ja nur noch Beamte für hoheitliche Aufgaben einzustellen. Wir haben jetzt gerade über das Hoheitliche diskutiert, ob Lehrer dazugehören, Professoren vielleicht auch. Also bei der Polizei, bei der Feuerwehr, den Zoll, den Finanzbeamten, da sind wir uns einig, sagt auch Carsten Linnemann. Der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes, Volker Geier, hat einmal gesagt, wer Verbeamtungen auf ein Minimum beschränkt, der gefährdet die Funktionalität des Staates. Herr Rosenberger, was meint er wohl damit?
Das Bundesverfassungsgerichtsurteil, also das ganz aktuelle vom, 19. November war es, führt ja auch aus, dass durch das Beamtetum der Beamte an sich gewährleistet die fachlich leistungsfähige und rechtsstaatliche unparteiische Verwaltung. Und das Berufsbeamtetum, das Prinzip der freiheitlichen Demokratie, und gegebenenfalls sichern wir als Beamte auch noch zusätzlich gegen Übergriffe ab. Also ich denke mal, wir sind, genau, der Beamte wird ja nicht auf irgendeine Partei eingeschworen, sondern auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und wenn es einen Regierungswechsel gibt, dann stellt der Beamte sicher, dass die Verwaltung auch nach einem Regierungswechsel reibungslos funktioniert. Deshalb die freiheitlich-demokratische Grundordnung, auf die werden wir eingeschworen und nicht auf irgendwelche Parteien.
Herr Mietsch, aber sorry, wenn ich kurz ein, das ist doch Theorie. Gucken Sie sich doch die Praxis in den Kommunen, in den Ländern, im Bund an. Ich kenne doch Beamte und ich kenne Angestellte, die machen exakt das Gleiche. Niemand von denen fühlt, also von den Angestellten, fühlt sich doch weniger dem Grundgesetz und den Gesetzen und dem Dienstherrn verpflichtet als die Beamten. Das ist doch faktisch kein Unterschied. Die machen genau die gleichen Aufgaben, sitzen nebeneinander im Büro. Der eine ist Angestellte, der andere ist Beamte. Und das macht doch keinen Sinn.
Ich habe nur das Bundesverfassungsgericht zitiert. Ich sage ja nicht, dass es in der Praxis so läuft, dass die Tarifbeschäftigten nicht auch die freiheitlich-demokratische Grundordnung aufrechterhalten. Es ist nur so, es ist im Arbeitgeber freigestellt. Also ich sage immer, Punkt 1, hoheitliche Aufgabe bitte im Grundsatz von Beamten ausfüllen lassen. Aber Punkt 2, den gibt es ja auch noch, wenn wir Bereiche haben, die nicht unbedingt oder vollständig hoheitlich sind, dann ist es legitim, dass, wenn hier ein Fachkräftemangel herrscht, dass wir hier mit dem Beamtenstatus lockt. Also in vielen technischen Bereichen, zum Beispiel in der Kommunalverwaltung, da kann man mit dem Beamtenstatus oder auch sogar bei der IT mit dem Beamtenstatus eher noch locken als mit dem Entgelt, was man für einen Tarifbeschäftigten zahlt.
Okay, das verstehe ich, das Argument. Nur, das ist auch ein Scheinargument. Denn wieso sollte denn da der Staat einen Wettbewerbsvorteil gegenüber wichtigen Unternehmen bekommen? Die würden vielleicht auch gerne verbeamten und können es nicht. Die können nur höhere Löhne zahlen. Und ich finde, das ist der Wettbewerb, in den man einsteigen muss. Da wäre ich auch für mehr Flexibilität. Da finde ich die Laufbahnen und die Vorgaben im öffentlichen Dienst zu starr. Man muss auch eine IT-Fachkraft oder einen Ingenieur oder einen Architekten dort zu marktgerechten Löhnen einstellen. Ich sage auch gar nicht, dass das dann billiger wird als Verbeamtung. Darum geht es mir nicht, sondern es geht mir darum, dass wir mehr Flexibilität bekommen, mehr Ehrlichkeit und im Übrigen auch mehr Wechsel. Ich finde, das hat sich auch überholt, dass man da 45 Jahre bei einem Dienstherrn arbeitet, sondern es tut beiden Seiten gut, wenn es auch mal einen Wechsel zwischen öffentlichem Dienst und Privatwirtschaft gibt. Da gibt es Impulse, die man mitnimmt, Kenntnisse, Fähigkeiten, mehr Verständnis füreinander. Das geht aber leider im Beamtenstatus nicht. Da ist man quasi im goldenen Käfig eingemauert.
Herr Mietsch, ich habe eine Frage, noch einmal eine systematische Frage zum Beamtentum im Grunde genommen. Das Mäßigungsgebot für Beamte soll ja ausschließen, dass extremistische Kräfte in den Beamtenapparat reinkommen, also die Einschwörung auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung. In den 70er Jahren war der Radikalenerlass, wir erinnern uns da, ein heißes Thema. Heute wird darüber diskutiert, ob AfD-Mitglieder Beamte werden können oder politisch aktiv werden dürften im Sinne Demokratie, kritischer, feindlicher, wie auch immer, Äußerungen. Wie ist denn das Dienstrecht tatsächlich? Gibt es heute noch so etwas faktisch wie einen radikalen Erlass, der darauf einwirkt, dass nicht jeder Beamter werden darf?
Also zunächst mal ist eine der Einstellungsvoraussetzungen nach § 7 Beamtenstatusgesetz, dass man sich als Beamter bekennt zur freien und gleichen Grundordnung. So, ja. Das ist erstmal die Einstellungsvoraussetzung. Mhm. Die wird in der Regel darüber abgeprüft, dass der das erklärt. Man lässt das von einem Bewerber erklären, dass er sich dazu bekennt. Das ist eigentlich im Grundsatz dann schon mal ausreichend, ne? Danach, wenn Sie dann Beamter sind, besteht die dauerhafte Dienstpflicht bis zum Tod, sich dann immer auch weiterhin dazu zu bekennen. Also ist eine Dienstpflicht, sich zur freien und gleichen Grundordnung zu bekennen.
Und das übrigens auch zu den Kollegen noch zu Ihrem Beitrag. Es ist genauso im Tarifvertrag, im TVL steht das genauso drin. Es ist eine arbeitsvertragliche Pflicht, sich zur fahrenkraschen Grundordnung zu bekennen. Und im TVED gilt das auch für die Verwaltung. Also da gibt es eigentlich keinen Unterschied im Hinblick dran, dass man sich in den Einstieg im öffentlichen Dienst zu dieser fahrenkraschen Grundordnung bekennen muss. Also so, jetzt haben Sie ein anderes Aspekt noch angesprochen. Das ist die Grundvoraussetzung. Dann kommt aber bei den Beamten noch was dazu, das was bei den Tarifbeschäftigten nicht gekannt wird in der Art und Weise, ein Zurückhaltung- und Mäßigungsgebot. Das bedeutet, dass eben der Beamte seine politische Meinung eben in der Diskussion zurückhaltender äußern muss und eben auch gerade gibt es ja noch den Neutralitätsgrundsatz, also zwei Pflichten, die dann den Beamten weiter flankieren in seiner Ausübung und deswegen würde die politische Partei, die er da eben hat als Background, ja, dürfte ja sowieso gar nicht einfließen in seine Amtsausübung, da er das Neutralitätsgebot verpflichtet und ihn eben auch das Mäßig- und Zurückhaltungsgebot. Also eigentlich ist eine Parteimitgliedschaft kein Faktor, vorausgesetzt, er ist selbst ein bekennender Anhänger der Fahrenkraschen Grundordnung.
Ja, das ist natürlich auch eine, sagen wir mal, Einschränkung auf alle Fälle, nämlich dieses Mäßigungsgebot, dann dürfen Sie nicht streiken als Beamter. Sie müssen damit rechnen, dass Sie versetzt werden von Ihrem Dienstherrn. Das ist ja doch deutlich auf der Kontraseite, wenn man Pro und Kontras abwägt, soll ich Beamter werden oder nicht. Und wir haben erleben, so berichtet es die Wirtschaft, einen Boom in Richtung öffentlichen Dienst.
Das kann ja nicht wahr sein. Wir bauen in der Industrie Arbeitsplätze ab, die Wirtschaft landet in der Rezession und der Staat baut munter auf. Es müsste doch genau umgekehrt sein. Da müssen Sie mit KI und sonst was die Dinge eben effizienter sein. Und warum ausgerechnet Beamte? Ja, also das verstehe ich eben nicht. Die werden wir ja nie wieder los. Ja, wenn die Aufgabe beim Staat nicht mehr existiert, werden wir sie nicht los. Dann haben Sie recht, man kann dann versetzen. In der Praxis erlebe ich das nicht so oft, dass hier, wenn in einem Ministerium ein Referat dicht gemacht wird, dass die dann irgendwie in eine andere Verwaltung, sondern werden sie natürlich im Ministerium untergebracht. Also das sind für mich alles Scheinargumente. Wir müssen da flexibler werden. Natürlich, die Polizisten, klar. Wir haben auch übrigens eine Umfrage im letzten Jahr dazu gemacht. 81% der Menschen sagen, sie wollen, dass die Beamten oder die öffentlichen Dienstbeschäftigten bei Neueinstellungen ins Rentensystem kommen. Und wir haben es für alles durchgefragt. Ministerien, Kommunen, Lehrer, Professoren, überall große Mehrheit dafür muss man anstellen. Außer bei Polizisten, da sagt die Mehrheit, nee, die bitte weiter verbeamten. Und ich glaube, dass das müssen wir so machen, weil sonst haben wir ein riesiges Akzeptanzproblem für den Staat und auch ein Akzeptanzproblem für eine Reform der Rentenversicherung.
Haben wir jetzt zu viel oder zu wenig Beamte, frage ich mich immer. Wir haben in den letzten 10 Jahren auf kommunaler Ebene 24% mehr Beamte bekommen und auf Landesebene 12% mehr. Und der Beamtenbund sagt, es fehlen 600.000 Stellen. Erklären Sie uns das, Herr Rosenberger.
Also es ist definitiv so, dass wir derzeit 600.000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst zu wenig haben. Das sind aber nicht nur Beamtinnen und Beamte, sondern auch Tarifbeschäftigte. Mhm. Und wir wissen, dass in den nächsten zehn Jahren gehen 1,4 Millionen weitere Beschäftigte in Ruhestand. Wenn jetzt bereits 3/4 der Bevölkerung, da gibt es jährliche Umfrage, der Auffassung sind, dass der Staat seinen Aufgaben nicht mehr vollständig nachkommt, dann wissen wir, dass wir hier reagieren müssen. Und wenn wir jetzt schon, also die Menschen, die wir haben im öffentlichen Dienst, egal ob Beamte oder Tarifbeschäftigte, die arbeiten jetzt bereits für diese 600.000 mit, die uns fehlen. Und wir müssen aufpassen, dass diese Diskrepanz nicht noch größer wird, weil die Leute machen sich einfach nur kaputt. Die werden psychisch sind die am Ende, die sind völlig überarbeitet. Und wenn ich dann höre, also Herr Alsleben, Sie haben gesagt, wenn wir dann Beamte haben, dann kriegen wir die nicht mehr los, wenn es die Aufgabe nicht mehr gibt. Seit 10 Jahren träumt man von Bürokratieabbau. Bürokratieabbau ist ein Abbau von Überregulierungen. Also an sowas glaube ich schon gar nicht mehr. Das schaffen wir gar nicht. Sagen Sie mir mal, Aufgabe, die abgebaut werden konnten die letzten
Führerscheinstelle soll abgeschafft werden oder soll digitalisiert werden.
Ja, das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Die Aufgabe selber bleibt bestehen, sie wird anders organisiert, aber Aufgabe selber bleiben in der Regel erstmal bestehen. Also wir müssen schon schauen, was die Bevölkerung möchte. Und die Bevölkerung möchte, dass wichtige Dinge vom Staat geregelt werden. Also ob es jetzt zum Beispiel Corona-Beihilfen waren oder sonst was, keiner Institution vertraut man mehr als dem Staat. Und wir haben 10 Jahre, 20 Jahre Boom gehabt, ob ich da bei Volkswagen beschäftigt war, bei Porsche oder bei Bosch, ich habe fast genauso einen sicheren Arbeitsplatz gehabt wie im öffentlichen Dienst. Also das darf man auch nicht verkennen. Nur haben die eben deutlich besser bezahlt und haben Betriebsrente, die der unserer Pensionen sehr, sehr nahe kommen.
Jetzt haben wir also sehr viel starken Personalwechsel in den nächsten Jahren, hat der Rosenberger gerade gesagt. 1,4 Millionen Beamte aus dem öffentlichen Dienst gehen in Ruhestand, Beschäftigte des öffentlichen Dienstes gehen in Ruhestand, müssen ersetzt werden oder ersetzt werden durch Digitalisierung, KI. Herr Mietzsch, ist das überhaupt machbar? Da redet man ja immer davon, wir wollen mehr digitalisieren. Beispiel Führerscheinstelle ist ja schon genannt worden. Das wäre ja auch theoretisch denkbar bei der Passstelle, bei anderen öffentlichen Dienstleistungen. Wie weit kann das gehen? Und wo sind die Grenzen in einem Bereich, wo es doch um die Hoheitlichkeit des Staates geht?
Also zunächst mal kommt es natürlich darauf an, welche Aufgabe auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt. Wenn Sie natürlich gebundene Entscheidungen haben, also kein Ermessen eröffnen, das gibt es so im Reisekostenrecht oder möglicherweise im Beihilferecht, da gibt es ja auch schon Ansätze hier in Baden-Württemberg, das eben durch KI und durch Digitalisierung dann entscheiden zu lassen, ne? Also durch Algorithmus zu bewerten, dann ist das ein möglicher Ansatz. Aber sehr viele Normen, die basieren halt auf Ermessensentscheidungen. Kann, soll, dürfen. Und diese Ermessensentscheidung kann keine Maschine treffen, sondern das ist immer noch derjenige, der eben den Einzelfall auf eine abstrakt generelle Regelung anwendet. Dann muss er sagen, das ist verhältnismäßig oder das ist nicht verhältnismäßig, wenn ich da eine Abreißverfügung beispielsweise in Bauangelegenheiten mache. Da muss man sich das halt angucken, ob das noch geht oder ob dieser Bau stehen kann. Also das halte ich für auch Augenwischerei.
Ne? Entschuldigung, aber trotzdem kann man ja doch viel effizienter machen. Nehmen Sie zum Beispiel die ganzen Förderprogramme. Es gibt ja beim Bund mehrere Dutzend, es gibt wahrscheinlich Hunderte, wenn man die Länder und Kommunen dazu nimmt, für Firmen, die irgendwelche Subventionen, Förderprogramme, Projektförderung beantragen können. Alle diese Programme werden durch eigene Prozesse, Methoden, teilweise sehr unterschiedlich geführt. Das geht fast alles noch manuell. Dann werden irgendwelche Sachen abgetippt, bewertet. Das können Sie doch heute komplett digital machen. Sie können die Vorab-Analyse durch KI machen. Und dann können Sie am Ende bei einer sehr guten Auswertung von einem Tarifbeschäftigten oder Beamten dann entscheiden lassen, kriegt es nun der oder der. Da kann man aber doch wahnsinnig Effizienz reinbringen. Oder nehmen Sie die ganzen Sozialversicherungen. Warum werden denn die Sozialabgaben von lauter verschiedenen Krankenversicherungen, Krankenkassen eingezogen und nicht von einer einzigen Stelle? Warum gibt es regionale Rentenversicherungsträger und nicht wie bei der Bundesagentur für Arbeit eine Behörde, die das macht? Warum gibt es so viele unterschiedliche? Da sind doch riesige Einsparpotenziale, wo Sie auch einfach Stellen abbauen könnten, ohne dass der Bürger irgendeine Leistungseinbuße hat. Im Gegenteil, es geht vielleicht sogar effizienter und besser.
Jetzt haben wir eine riesige Spreizung an Möglichkeiten, die wir diskutiert haben. Von wir brauchen 600.000 neue Beschäftigte im öffentlichen Dienst oder zusätzlich, weil so viele weggehen und viele Stellen offen sind. Bis hin zu dem Modell, wir müssen unbedingt kürzen, wir müssen auch das Pensionssystem umstellen auf gesetzliche Rente. Und dann gibt es immer noch das Leuchtbild für Beamtenkritiker, die Schweiz. Da gibt es angeblich überhaupt keine mehr. Herr Rosenberger, wir kommen langsam in die Schlussrunde. Wie sehen Sie die Zukunft des Berufsbeamtentums?
Also Schweiz ist auch ein gutes Stichwort. Mir wurde mal vom MP vorgehalten, die Schweiz funktioniert, obwohl es keine echten Beamten mehr gibt, so wie bei uns. Dann habe ich dem MP damals gesagt, die Schweiz und auch Luxemburg, das sind für mich zwei Länder, die ein gutes Beispiel abgeben. Da verdienen eben die Beamten, die werden dort auf Zeit ernannt und dann können sie wieder ernannt werden oder auch nicht, aber die verdienen dort ungefähr 30% mehr als gleich qualifizierte Menschen in der Privatwirtschaft. Und deshalb hat die Schweiz gar kein Problem damit, im öffentlichen Dienst ausreichend qualifizierter Nachwuchs zu bekommen. Ich bin überzeugter Verfechter des Berufsbeamtentums, weil ich mir ein Land oder ein Staat wünsche, in dem auch im Notfall, in Krisenzeiten, bei Tarifverhandlungen der Staat immer funktioniert. Und das stellen die Beamtinnen und Beamten dar und dafür stehen sie. Und ich möchte mir kein Land vorstellen, in dem hier, ob es hoheitliche Aufgaben sind oder ob es nur Bildungsbereiche sind, in dem dann gestreikt wird und der Staat lahmgelegt wird. Für mich ist das ein Beispiel, was sich bewährt hat, das Berufsbeamtentum, seit deutlich mehr als 100 Jahren. Und wenn mir keiner eine bessere Lösung zeigt, dann bleibe ich dabei, an uns führt kein Weg vorbei.
Herr Alsleben.
Sehe ich komplett anders. Beamte machen einen tollen Job, aber Angestellte machen genauso gut ihren Job. Und da sollten wir den öffentlichen Dienst weitgehend mit der Privatwirtschaft gleichziehen. Das ist ehrlicher, das ist nicht unbedingt billiger, aber ehrlicher. Es gibt dem Staat flexiblere Möglichkeiten, auch sich von Menschen wieder zu trennen, was mit Beamten eben gar nicht geht. Und für den ganz sicherheitsrelevanten, hoheitlichen Kernbereich, also wirklich nur da, wo es um Sicherheit geht, da soll es weiter Beamte geben. Und das wäre dann im Ergebnis für alle am besten.
Wofür brauchen wir die Beamte in Zukunft, Herr Mitsch?
Also zunächst mal bin ich der Meinung, wir haben im Verhältnis zu den Angestellten zu wenig Beamte im öffentlichen Dienst, weil eben viel mehr hoheitsrechtliche Aufgaben von der Beschäftigtengruppe der Beamte wahrgenommen werden müsste. Auch dem Aspekt gerade schuldend, dass eben diese sichere Rechtsstellung, eben auch die Entscheidungen, die dann getroffen werden, eben nicht nach der Gefahr gerichtet sind, ob da jetzt irgendwelche persönlichen Konsequenzen daraus entstehen können, vielleicht sogar der Arbeitsplatz verloren wird, sondern die Gemeinwohlverpflichtung gebietet es, dass in Deutschland die Entscheidungen des Staates von Beamten getroffen werden.
Privilegiert oder benachteiligt, was verdienen unsere Beamten? Darüber diskutierten wir in diesem SWR-Kulturforum mit Thorsten Alsleben, Geschäftsführer der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, mit Professor Dr. Matthias Mitsch von der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg und Kai Rosenberger ist Vorsitzender des Baden-Württembergischen Beamtenbundes. Mein Name ist Klaus Heinrich.